Und das ist eben ein großes Vorurteil, dass Leute denken, oh, Testosteron macht aggressiv. Das Gegenteil ist der Fall, weil Testosteron macht eben dominant und machtvoll. Und dann bist du ja eben nicht aggressiv.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Herzkraft-Podcasts. Dein Podcast rund um die Themen Gesundheit, Intuition und persönliches Wachstum. Impulse, um dich selbst zu veredeln und deine Potenziale zu entfalten. Und ich bin dein Host, Sascha Hill. Und dann darf ich jetzt einfach den Kuro Cacinero, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, begrüßen und freue mich, dass du dir Zeit nimmst, dich mit mir ein bisschen über die Pinepollen zu unterhalten und natürlich auch sonst so über deine Arbeit. Und ich würde einfach gern kurz am Anfang erzählen, wie ich auf dich gekommen bin. Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit so ein bisschen mit amerikanischen Kollegen in der Biohacking-Szene und irgendwann bin ich dort auf die Pinepollen gekommen und habe mir ein amerikanisches Interview dazu angehört und fand es total spannend. Habe mich dann gewundert, dass ich hier in Deutschland, also weder in meiner Rolle als Heilpraktiker noch sonst irgendwie groß davon gehört habe und habe dann mal geguckt, was gibt's denn da bei uns so für Produkte. Und da bin ich eigentlich nur auf ein einziges gekommen, wo ich hängen geblieben bin und das war Adaptonics und das scheinst du zu sein.
Genau.
Stimmt das? Stimmt, ja. Okay. Ja, und weil wir uns ja jetzt so auch noch gar nicht kennen und auch die Zuhörer dich nicht kennen, würde ich dich jetzt einfach mal so fragen, wer ist Kuro und wie bist du zu Adaptonics gekommen und was ist Adaptonics eigentlich?
Ja, du kannst Adaptonics zu mir sagen. So ähnlich wie Asterix. Das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Also ich kann sie sehr kurz fassen, ich kann sie auch sehr lang fassen. Die Kurzfassung ist, dass ich vor ja jetzt bald 7 Jahren, 6,5 Jahren eben mein Unternehmen gegründet habe. Das hieß damals noch Healing Garden. Und da hatte ich im Prinzip nur die einfache Idee, ich will im Garten arbeiten. Also ich hatte davor 3 Jahre Landwirtschaft gemacht. Und ich will im Garten arbeiten und ich will jetzt nicht unbedingt Kartoffeln anbauen, sondern irgendwie Heilpflanzen. Und dann habe ich mit der Artemisia angefangen, die ja im Moment auch sehr stark nachgefragt wird jetzt mit dieser Covid-Sache. Und dann kam ich eben über den Anbau von Artemisia erstmal. Also ich mache alles selber, ne? Ich baue alles selber an, ich mache auch die Tinkturen selber, ich fülle das auch selber ab, ich mache alles selber. Und also so war es am Anfang. Inzwischen habe ich auch ein paar Leute, die mir helfen, ne? Und dann kam ich eben über einen Arzt, mit dem ich zusammenarbeite, also der mir auch von Anfang an immer Tipps gegeben hat und so, auf die Kiefernpollen. Und das kam dann dazu quasi als, als weiteres Produkt. Und der sagte eben zu mir, ja, Sie können ja auch Kiefernpollen sammeln, da ist ja Testosteron drin. Ne? Dann dachte ich, okay, das braucht er mir nicht zweimal sagen. Dann habe ich selber das Zeug gesammelt, weil ich wohne ja hier auf Teneriffa und wir haben ja hier die riesige Kiefern. Also das ist nicht vergleichbar mit irgendwie Brandenburger Kiefer oder so. Diese Blütenpollen, diese Blütenstände, die sind so groß wie Maiskolben. Das sind richtige, ich habe da auch ein Video auf YouTube, wo man das ein bisschen sehen kann. Das ist einfach eine ganz eigene Sorte. Und dann habe ich das eben selber gesammelt, daraus Tinktur hergestellt und dann auch selber natürlich erstmal getestet an mir und auch angefangen zu verkaufen. Und das war von Anfang an eigentlich ein ziemlich guter, hat sich sehr gut verkauft. Die Leute haben nachbestellt, weiterempfohlen und ich habe also das war ein durchgehender Erfolg bisher und ich höre da auch sehr viel positives Feedback. Und wir sind auch im Prinzip der einzige Anbieter in Deutschland, Europa und ich meine weltweit, wie du auch gesagt hast, es gibt eigentlich nicht viele Anbieter. Es gibt in Kanada und USA, die sind, ich glaube, sogar relativ teurer als wir und es ist halt auch weit weg. Und was wir eben anbieten, ist kanarischer Kiefernpollen, europäische Herstellung. Und was es sonst noch gibt, ist halt alles China-Ware. Und da weiß man ja auch nicht, ja, China, was genau ist da jetzt wirklich drin? Ne?
So. Ja, und du hast jetzt auch ganz viel spannende Dinge auf einmal gesagt. Und was du nicht weißt, ist, ich habe im Vorfeld zu unserem Interview natürlich so ein bisschen recherchiert und weil die Internetverbindung auf Teneriffa nicht so stabil ist, können wir leider kein Video machen, aber ich habe mir ein Bild von dir praktisch hier daneben gelegt, damit ich so weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und da sitzt du in einem Feld mit lauter Flaschen um dich rum und füllst irgendwie deine eigenen Tinkturen ab. Und wenn man da so ein bisschen recherchiert, kommt man auf einen Artikel oder ich glaube, du hast mal ein Interview für Kabel 1 oder sowas gegeben, wo auch so eure Geschichte ein bisschen beschrieben ist. Und da hast du damals schon gesagt, ich glaube 2016 war das, dass also dir wirklich auch ein Anliegen ist, mehr die Sachen, die drin sind und nicht so unbedingt die Sachen, die draufstehen. Und dass du wirklich also alles selber machst oder damals noch selber gemacht hast. Also das scheint sich mittlerweile dann ein bisschen weiterentwickelt zu haben.
Ja. Ja, das war ja am Anfang war das ja, ja. So, also ich war ja ein kompletter Beginner in allen Bereichen. Also ich hatte keine Ahnung, wie man ein Unternehmen gründet. Ich wusste nicht mal, was der Unterschied ist zwischen Umsatzsteuer und Einkommenssteuer. Ich habe das alles völlig naiv einfach gemacht. Ich habe einfach gesagt, pass auf, ich will hier mein Leben in die Hand nehmen. Ich will hier Heilpflanzen anbauen. Ich habe ein Stück Land gemietet. Ich habe auf dem Stück Land gewohnt in einem Zelt, weil ich gar kein Geld hatte, jetzt noch eine Wohnung dazu zu mieten. Mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet und einfach so glücksrittermäßig Don Quixote, komm, einfach machen. Und ich habe mir die Sachen halt unterwegs alles beigebracht. Und ein großer Klopper, der dabei war, also eine, sage ich mal, ein großer Hindernis ist vielleicht nicht das richtige Wort, sagen wir mal Herausforderung, war halt immer diese juristische Fragestellung. Weil ich habe zwar am Anfang gewusst, ja, da gibt es irgendwelche Gesetze, so mit Heilpflanzen, da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ich wollte mich damit gar nicht beschäftigen, weil ich dachte, bevor ich dann irgendwie die Lust verliere, da mache ich einfach, ich fange einfach erstmal an. Und die Idee war ja auch, ich verkaufe das hier lokal auf dem Wochenmarkt und da brauche ich mich damit auch nicht beschäftigen. Und dann mit der Zeit wurde das ja dann immer mehr, dann kamen die vom Fernsehen auf mich zu und dann wurde irgendwie klar, okay, das wird ein Online-Shop und mein Gott, das kann ja auch, da kann man ja auch richtig Geld mit verdienen. Also da kann man ja wirklich von leben, ohne jetzt um 6 Uhr morgens am Sonntag auf dem Wochenmarkt zu stehen. Also dass man das auch anders machen kann. Und dann musste ich mich eben auch beschäftigen mit dieser Frage, ja, was steht da denn jetzt drauf? Und ganz am Anfang hatte ich ja auch gar kein Geld, um jetzt für Anwälte, weißt du, ein Anwalt, der nimmt 260 Euro die Stunde und ich war halt in dem Stadion von schlafe ich jetzt im Auto oder schlafe ich jetzt im Zelt? Da war für mich klar, ich kann jetzt nicht hier irgendwelche Tausende von Euros für Rechtsberatung ausgeben. Und das habe ich dann über die Handelskammer noch gemacht. Also bei der Handelskammer kann man ja auch teilweise Infos bekommen, die dann auch nicht verbindlich sind, aber die mehr oder weniger stimmen. Ne? Und ich habe mich da so weit durchgeschlagen, dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich meine ganzen Produkte im Endeffekt gar nicht verkaufen darf in der Form, weil das ja alles tendenziell Medizinprodukte sind und die muss man dann für Zehntausende von Euros irgendwie prüfen und was weiß ich nicht alles. Das war im Endeffekt alles gar nicht so, ne, wie ich das zu dem Zeitpunkt dachte. Im Endeffekt ging das dann doch alles. Im Laufe der Zeit habe ich das dann auch rausgefunden, wie das geht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt, stand ich an der Entscheidung, also entweder ich werfe jetzt das Handtuch und lasse den ganzen Kram einfach, oder ich finde irgendwie einen Weg. Und das war ja auch während dieses Prozesses, wo die mich gefilmt haben, die haben ja quasi 6 Drehtage gemacht über einen Abstand von 6 Monaten. Und da war ja immer die Frage, schafft das jetzt mit seiner verrückten Idee, das hieß ja vom Spinner zum Gewinner, ne? Schafft er das jetzt mit seiner bekloppten Idee da jetzt erfolgreich zu werden oder nicht? Und dann habe ich halt gesagt, pass auf, ich sag jetzt einfach, das ist ein Raumduft. Ich habe mir das so angeguckt, wie wir es mit Stevia gemacht haben. Stevia war dann ja auch irgendwie verboten oder nicht verboten. Das ist ja eine Pflanze, da weiß jeder, dass die vollkommen harmlos ist. Aber weil die Industrie dahinter, also die Coca-Cola und weil da alles dahinter steckt, die haben das eben geschafft, die Pflanze illegal zu machen, aber den Stevia-Extrakt legal. Also das heißt, dieses weiße Zeug im Supermarkt, was eklig schmeckt, ne, das kannst du kaufen. Das haben die mit Tausenden von Euros und Forschungsgeldern und was weiß ich legal gekriegt. Aber die Pflanze, wenn du die anbaust, also anbauen darfst du sie, aber du darfst sie nicht verkaufen. Ne, das ist immer so ein Ding, das beobachte ich immer. Dann gibt es Stevia wieder im Regal, dann gibt es wieder nicht. Dann gibt es wieder, dann gibt es wieder nicht. Und dann habe ich gesehen, wie die das machen. Da steht dann irgendwas drauf, Kräuterduft oder sowas. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, weißt du was, dann schreibe ich auf meine Tinkturen jetzt einfach drauf, dass man das sich in eine Duftlampe reintun soll und dass man dann sein Leben genießen soll und fertig. Und ich hatte keinen Bock mehr jetzt, mich da so, wie soll ich sagen, eingrenzen zu lassen in meiner ganzen Unternehmer Tatkraft und in mein, weil das ist ja nicht nur, dass ich irgendwas verkaufen will, sondern ich habe ja hier ein Lebensprojekt, ne? Ich habe hier einen Anbau, ich habe hier einen Garten, ich habe hier ein Projekt und ich will mich da jetzt nicht einschränken lassen. Und so kam das dann zustande, dass ich mit dem, was drin ist und was draufsteht, dass so tatsächlich am Anfang drauf stand Raumduft und nicht zum Verzehr geeignet. Das war ganz am Anfang so und die Kunden, die das gekauft haben, die wussten dann, was, also das waren sozusagen dann die Eingeweihten, die wussten genau, okay, natürlich ist das eine Tinktur, natürlich ist sie zum Einnehmen, aber weil die Gesetze halt kompliziert sind, steht da jetzt halt drauf Raumduft. Und inzwischen steht da natürlich nicht mehr Raumduft drauf, sondern Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist jetzt auch alles von Anwälten geprüft. Wir waren ja auch in DM zwischendurch. Und das hat sich natürlich alles professionalisiert und weiterentwickelt. Und das war für mich damals einfach der Hack, zu sagen, komm, ey, irgendwie muss es gehen. Und das Richtige, was sozusagen das Gesetz vorschreibt, ist nicht immer das, was stimmt. Ne? Also
Ja, also ich finde, ja.
das sagen einem ja auch Unternehmer
Ja.
wie Elon Musk oder so. Ne, wenn du die Gesetze nicht befolgen kannst, dann veränder sie und wenn du sie nicht verändern kannst, dann brech sie. Und lass dich
Ja.
nicht zu sehr eingrenzen von, weil sonst kannst du einfach gar nichts unternehmen, wenn du alle Gesetze beachten willst, die es gibt, weil es gibt so viele Gesetze, die sich auch noch gegenseitig widersprechen. Da muss man manchmal auch einfach pragmatisch sein.
Ja, was ich an deinem Weg faszinierend finde, ist, dass es ja nicht so gewesen ist, dass du eine Marktanalyse gemacht hast und gesagt hast, okay, was wird momentan gehypt oder womit könnte man jetzt sozusagen, sondern du bist irgendwie offensichtlich im inneren Ruf gefolgt und hast gesagt, hey, ich habe einfach Lust, Heilpflanzen anzubauen und mach's einfach. Und ja, also und dann haben sich sozusagen für die Hürden, die gekommen sind, auch irgendwo Wege aufgetan. Und das ist in Deutschland ja ein großes Problem, warum auch immer mehr Firmen Naturheilmittel vom Markt nehmen, weil diese offiziellen Zulassungen, also gerade wenn es dann wirklich auch als Arzneimittel verkauft werden soll, mittlerweile einfach so teuer sind, dass das keiner mehr sich leisten kann. Und deswegen finde ich das faszinierend, wenn jemand sagt, ja, ich habe einfach Lust darauf gehabt und ich habe das gemacht und ich habe das selber zusammengemischt und natürlich sind irgendwann Probleme gekommen und ja, es hat sich irgendwie alles irgendwie gefügt. Also finde ich eine faszinierende Geschichte. Und bei den Kiefernpollen habe ich natürlich als allererstes so gedacht, ja, Pollen gibt es ja hier auch so in Deutschland, Bienenmedizin, momentan so ein Hype, das muss ja irgendwie was mit Bienen zu tun haben. Und dann habe ich mir auch mal deine Videos angeschaut und fand es wahnsinnig faszinierend, wie riesengroß die auch waren und dass es im Prinzip in dem Sinn ja erstmal jetzt auch gar nichts mit den Bienen zu tun hat. Und was man sofort natürlich findet, ist, ja, dass es eben der Testosteronbooster ist, der natürliche Testosteronbooster. Und da schreien auch viele ganz wieder auf und sagen, ah, Testosteron macht aggressiv. Und das fand ich dann noch spannender, weil ich ja viel auch eben mit Hormonen hier in der Praxis zu tun habe und eigentlich festgestellt habe, dass Testosteron, wenn es richtig eingesetzt wird, für viele Menschen ein großer Gewinn sein kann, auch im Sinne von Widerstandskraft. Und wollte ich jetzt einfach da nochmal so ein bisschen genauer fragen, was macht diese Pinepollen aus? Also was haben die für Wirkstoffe und was kann man damit machen?
Ja, das ist tatsächlich so, wie du sagst, mit dem Testosteron. Also erstens finde ich, dass das Testosteron gar nicht das Wichtigste ist an dem Produkt. Aber es ist natürlich etwas, was als Marketing-Flaggschiff gut funktioniert, weil das sofort verstehbar ist. Also da hat man sofort eine Assoziation dazu, das versteht man sofort. Wenn man den Leuten jetzt kompliziert irgendwas erzählt über Adaptogene und weiß nicht was, das versteht erstmal keiner. Das ist sozusagen, wenn jetzt jemand sich damit beschäftigt, dann kann man ihm die ganze Geschichte erzählen. Wenn man jetzt einfach nur in unserer 3 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne Gesellschaft erstmal überhaupt Aufmerksamkeit kriegen will, dann sagt man hier pflanzlicher Testosteronbooster. Ne? Aber da gibt es noch viel mehr Aspekte, die auch interessant sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es eben auch sehr viele Missverständnisse gibt zu Testosteron, wie du eben auch sagst. Da habe ich auch einige Videos zu gedreht. Da gibt es auch ein sehr spannendes Buch, das männliche Gehirn. Da wird das sehr gut beschrieben, was so die neurologische Funktion ist im Lebenslauf des Mannes auch, wie der Testosteronspiegel steigt und fällt. Ne? Als Kind hast du natürlich wenig Testosteron, als Jugendlicher wieder viel, dann als junger Erwachsener auch viel, dann als Vater wieder weniger und so weiter. Das verändert sich ja im Laufe des Lebens. Und das ist eben ein großes Vorurteil, dass Leute denken, oh, Testosteron macht aggressiv. Das Gegenteil ist der Fall, weil Testosteron macht eben dominant und machtvoll. Und dann bist du ja eben nicht aggressiv, weil Aggression ist ja immer ein Ausdruck von Ohnmacht. Ich werde ja nur aggressiv, wenn ich es nicht mehr regeln kann. Aber das, was ja das Testosteron anregt oder anregen soll, das ist ja im Prinzip das, was man auch über das Powerposing macht, wenn man sich jetzt hinstellt für 2 Minuten und die Arme ausstreckt und sich so hinstellt, als hätte man jetzt, weiß ich nicht, den Weltrekord gebrochen oder irgendwas. Ne? Das ist ja so eine Übung, die man machen kann, wo ja auch der Testosteronspiegel nachweislich steigt, kann man ja im Speichel messen. Wenn du 2 Minuten lang so eine Powerpose einnimmst, steigt dein Testosteronspiegel. Da gibt es diese Amy Cuddy, die diese Powerposing entdeckt hat. Ne? Da gibt es auch einen guten TED-Talk dazu. Und das ist im Prinzip mein Ansatz, zu sagen, du musst erstmal selber was machen. Das ist ja auch dein Ansatz, glaube ich. Ne? Du musst erstmal selber was tun und dann kann dir so ein Mittel wie Pinienpollen auch noch, kann dich auch noch unterstützen darin. Ne? Du kannst dich jetzt nicht zurücklehnen, eine Tablette einwerfen und jetzt warten, dass irgendwie deine Probleme gelöst werden von jemand anderem oder so oder von der Pharmaindustrie oder von wem auch immer. Ja.
Ja, das Hormonthema an sich ist natürlich ein spannendes oder wird immer aktueller. Also ich glaube, was Testosteron betrifft, haben wir halt zum einen eben den Aspekt, dass es eher so in der Bodybuilding-Szene oder in der Sportszene natürlich vielleicht auch so ein bisschen mit einem negativen Touch verwendet wird oder eben bekannter ist. Und andererseits ist natürlich so, dass das viele auch vielleicht nicht wissen, wenn ich jetzt in ein Hormon eingreife oder ins Testosteron eingreife, dann greife ich nicht nur darauf also zu oder nicht nur darauf ein, sondern die Hormone sind ja über so einen Hormonsyntheseweg miteinander verbunden. Und zum Beispiel ans Testosteron ist ja auch die Nebenniere gekoppelt, also im Prinzip der Vorläufer davon. Und das ist natürlich schon für die Gesellschaft im Moment ein großes Thema, weil ja immer mehr Menschen im Prinzip an ihre Leistungsgrenzen kommen aufgrund dieser ganzen Multi-Channel-Geschichte und dass wir also ja im Prinzip nicht mehr wirklich naturnah leben. Und da hast du völlig recht. Also das natürlich schon auch über eine Lebensplananpassung Dinge verändert werden müssen. Manchmal erlebe ich das aber halt auch so, dass Leute in so einem System drin sind, wo man jetzt auch nicht, wo das nicht so hilfreich ist, wenn man zum Beispiel sagt, okay, du musst morgen damit aufhören und am besten jetzt in irgendeinen so Ashram umziehen und mal für 2 Monate meditieren. Das können die häufig nicht leisten. Und ich habe halt festgestellt, wenn man da Adaptogene gezielt einsetzt, dass man schon auch dann erst recht eine Motivation schaffen kann, dass was verändert wird, weil die einfach merken, dass es ihnen besser geht. Und was ich jetzt an deinem Produkt super spannend fand und dich dazu jetzt auch nochmal fragen wollte, ist natürlich so in dieser Sportszene, wenn man jetzt mit Testosteron anfängt, dann sagen die gleich, ja, da muss man aber gleichzeitig hochdosiertes Zink einwerfen, weil sonst wird es praktisch ja ins weibliche Geschlechtshormon, ins Östrogen weitergeschickt und umgewandelt. Und das wollen wir ja gar nicht haben, weil wir wollen ja Muskeln und keine Fetteinlagerung. Und da habt ihr, also so hatte ich es zumindest verstanden, Passiflora eingesetzt, die Passionsblume, die wir in der Naturheilkunde ja auch so kennen, dass sie valiumartige Wirkungen hat, also von den Rezeptoren, die die besetzt. Und das fand ich spannend, weil ich nehme ja deine Pinepollen jetzt auch schon länger ein und habe zum Beispiel gar nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie müde machen würde oder so, sondern so eine Viertelstunde, nachdem ich so eine Pipette genommen habe, wird es mir ziemlich warm. Und also ich habe so das Gefühl, ich bin leistungsfähiger und einfach sehr klar im Kopf und finde es spannend, dass Testosteron ja eher anregt und Passiflora eher beruhigt. Wie bist du da drauf gekommen, das zusammenzubringen?
Ja, die Rezepte, die stammen alle von dem Arzt, also Dr. Hemmerich heißt der. Und der leitet dieses Zentrum für Salutogenese, Centro Eridanos auf Teneriffa. Und das kommt alles eins zu eins von ihm. Also er ist da der Experte sozusagen. Der beschäftigt sich schon sehr lange mit Adaptogenen. Adaptogene gibt es ja, sie wurden ja entdeckt in den 50er Jahren von diesem Nikolai Lazarev in Russland. Und der hatte ja die Frage, wie kann ich sozusagen die Leistung steigern von Soldaten, ohne dass deren Gesundheit kaputt geht, sondern dass die langfristig sogar gesünder werden. Weil man damals hat man ja auch noch Amphetamine und so, das war ja normal, ne? Dass Soldaten alle möglichen Drogen bekommen haben, damit die irgendwie fitter sind oder Kampfpiloten oder was. Kampfpiloten weiß ich, ob es die schon damals gab. Aber jedenfalls ging es um die Frage, wie kann ich die Fitness steigern und die Gesundheit und nicht die Fitness kurzfristig auf Kosten der langfristigen Gesundheit, ne? Und so kam ja das Konzept der Adaptogene in die Welt. Das bekannteste Adaptogen ist Ginseng. Und der hat dann eben noch ein paar andere entdeckt, also Rhodiola und eben so eine Handvoll. Und Das ist ja das ganze Grundkonzept. Also was du jetzt sagst, viele Leute sind an so einem Burnout-Punkt, die sind erschöpft, die sind chronisch erschöpft. Wir sind aus verschiedensten Gründen sind wir einfach chronisch erschöpft, oft sehr früh schon. Also das Testosteron oder das Pinienpollenprodukt ist eigentlich ein Burnout-Prävention oder Turnaround-Hilfsmittel. Also dass jemand, der schon im Burnout ist, wieder rauskommt, beziehungsweise gar nicht erst reinkommt. Und da ist eben, es geht mir nicht jetzt darum, dass jemand jetzt dickere Muskeln kriegt, sondern dass er eben sein Leben in die Hand bekommt und dass er aus dieser Erschöpfung rauskommt. Wenn das jetzt jemand nimmt, um seine Muskeln zu steigern, ich nehme das zum Beispiel auch, ich merke, wenn ich trainiere und das nehme, bin ich fitter. Also ich kann, ich hatte das mal sehr deutlich, da habe ich immer geboxt und dann habe ich immer richtig heftige Sessions gemacht, also so richtig intensiv, und dann musste ich 3 Tage warten, bis ich wieder trainieren konnte, bis ich meine Muskeln wieder regeneriert hatten. Und dann habe ich das Pinienpollenprodukt genommen und dann waren es plötzlich nur noch 2 Tage. Und dann habe ich mich damit beschäftigt,
Spannend.
was ist denn das eigentlich mit dem Testosteron? Warum nehmen die Bodybuilder das denn? Ah, weil die Muskeln sich schneller regenerieren. Und das hatte ich dann aber auch am eigenen Leib schon erlebt, ne? Und das mit dem Zink ist interessant, weil das überlege ich sogar tatsächlich in Zukunft vielleicht damit zu hinzuzufügen. Das hat aber andere Gründe. Also das hat vor allen Dingen den Grund, weil Zink eben, wenn man Zink reintut, darf man draufschreiben, dass es ein Testosteronbooster ist. Wenn Zink nicht drin ist, dann ist das so eine Grauzone, ne? Und das Passiflora eben kommt von dem Arzt als Empfehlung, und die benutzen das eben auch in diesem Zentrum als auch bei Burnout, weil das eben beruhigt und nicht, weil es unbedingt müde macht, sondern weil es den Stresslevel senkt. Weil der Punkt ist ja, du willst natürlich ein hohes Testosteron haben, das heißt, du bist leistungsfähig und so weiter, aber du willst auch ein niedriges Cortisol haben, das heißt, du willst den Stresspegel runter haben. Es geht immer um dieses Verhältnis von Testosteron und Cortisol, und da hast du auch schon die Nebenwirkungen erwähnt. Das ist ja das Stresssystem des Körpers, um das es ja geht bei Burnout, ist ja dieses Nebennieren, diese HPA-Achse nennt man das. Also die Hypophyse-Hypothalamus-Nebennierenachse. Ich bin da jetzt auch kein Experte, aber soweit ich das verstanden habe, greifen Adaptogene eben genau da ein, dass sozusagen dein Grundstresslevel sinkt. Und da ist die Passiflora natürlich
Yes.
super, weil die eben beruhigt. Und das Testosteron ist dann eben das, was dir da dann den Energieschub gibt. Ne, die beiden zusammen.
Es ist eben speziell, also du hast völlig richtig gesagt mit der HPA-Achse, und trotzdem ist es eine spezielle Kombination, die jetzt, wo du es erklärst, auch total einleuchtend ist, weil ich eben in der Recherche dann auch herausgefunden habe. Also man möchte natürlich ein Stück weit verhindern, dass das Testosteron dann in Östrogen umgewandelt wird. Also man möchte, dass es im Testosteron bleibt. Und der Vorgang, wenn es eben umgewandelt wird, nennt sich Aromatase. Und in meiner Recherche zu deinem Produkt bin ich dann eben auch drauf gekommen, dass Passiflora ein Aromatasehemmer ist, was halt total genial ist, weil ich habe sozusagen einerseits die Aromatase gehemmt und gleichzeitig aber habe ich einen Stoff da drin, der eben entspannend wirkt, angstlösend ist Passiflora zum Beispiel auch stark, also bei Leuten mit Flugangst etc. Und ich fand es aber halt interessant, dass einerseits was drin ist, was eben den Energiekick gibt und andererseits was gleichzeitig auch an diese anderen Zahnräder andockt, aber ohne dass es wiederum den ersten Effekt kaputt macht und darüber auch noch die Aromatase gehemmt wird, weil bei Zink hat man oft das Problem, dass wenn Zink zu lange eingenommen wird, wird das Kupfer aus dem Körper ausgeschleust und dann muss man eben wieder Kupfer einnehmen, und von daher fand ich das bei euch oder jetzt bei deinem Produkt total genial und ja, so wie du es jetzt erklärst, sehr einleuchtend. Und was ich zum Beispiel festgestellt habe bei der Einnahme, auch wenn man so diesen emotionalen Aspekt mit reinbringt, also diese energiesteigende Wirkung habe ich auch, und gleichzeitig habe ich aber emotional auch stark das Gefühl, dass es mir zum Beispiel auch hilft, mich abzugrenzen. Also meine Herausforderung ist manchmal so, wenn ich wohin komme, dass ich schlecht Nein sagen kann oder auch vielleicht nicht so schnell sag, wenn mir was nicht passt, und da oft dann auch so zwischen die Fronten. Und mit den Pinepollen habe ich das Gefühl, so ich bin einfach irgendwie klarer bei mir und mir fällt es leichter, wirklich da auch Grenzen zu ziehen. Und das würde dann ja auch wieder zu diesem ganzen Testosteron-Thema passen. Das fand ich spannend, weil es ja eben auch dann die Wirkung nochmal in diese emotionale Schiene mit rein hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja Körper, Seele und Geist, das ist ja nicht getrennt. Also ich kann das bestätigen, ich merke das auch. Also, dass man einfach so eine ich sag mal, ein gesunder Egoismus, ne? Dass man merkt, okay, also ich sagte, also ich sehe das immer so, das ist ja das Testosteron, das sind jetzt, sage ich mal, das ist eher so ein Thema, ja, Gonaden, also Testis, das kommt ja von Hoden, ne? Das, weil es in den Hoden gebildet wird, Testosteron. Also es ist etwas, was man wirklich mit dem Körperlichen verbindet. Und gleichzeitig ist es aber etwas, wenn du dich mit den Kiefern ein bisschen beschäftigst, was sich mit etwas Spirituellem verbindet. Also es gibt ja die Zirbeldrüse, die genauso aussieht wie ein Kiefernzapfen. Okay, das kann jetzt ein Zufall sein, das kann auch eine Ähnlichkeit sein. Aber komischerweise taucht dieser Kiefernzapfen an sehr seltsamen Stellen immer wieder auf. Immer da, wo große Macht mit Spiritualität in Verbindung ist. Zum Beispiel im Vatikan steht ein 8 Meter großer Pinienzapfenbrunnen. In so ein, also so ein Brunnen mit so einem riesigen Pinienzapfen und der steht da halt im Vatikan. Ne? Oder im Dom von Aachen, wo die Kaiser fürs Heilige Deutsche Reich Römischer Nation oder wie das da hieß, Heilige Römische Reich Deutscher Nation, also das, was das ganze Mittelalter über sozusagen das war, was heute Deutschland ist oder Mitteleuropa, die Kaiser, die dort gekrönt wurden in diesem Aachener Dom, der Aachener Dom, da stehen auch überall diese Kiefernzapfen drin, ne? Also gab es noch ein paar andere Stellen, ich weiß gar nicht mehr, in dem Anubis-Stab und dann in so alten Reliefs von den Assyrern findet man den auch. Also das scheint irgendwie so ein Herrschaftssymbol zu sein. Ne? Und wenn man sich jetzt das mit der Zirbeldrüse anguckt, das ist jetzt, sage ich mal, ein Punkt, der ist jetzt noch nicht wissenschaftlich untersucht oder bestätigt oder irgendwas, aber das ist etwas, was ich beobachte, wenn ich die Pinienpollen einnehme, dass ich den Eindruck habe, das macht mir nicht nur eine Tür auf sozusagen zu diesem Körperlichen, dass ich schneller regeneriere, mehr Kraft habe und auch so einen gesunden Egoismus entwickle, sondern es macht irgendwie auch so eine geistige Wachheit, wie du auch sagtest, dass der Kopf klar ist, dass die Träume klarer sind, dass ich irgendwie auch mit was Geistigem verbunden bin. So. Mhm. Genau.
Würde ich 100% bestätigen. Ich habe auch so ein bisschen rumexperimentiert und habe so mit anderen Adaptogenen kombiniert. Also ich habe deine Pinepollen genommen und geschaut, wie verhält sich's, wenn ich ein bisschen Rhodiola noch dazu nehme und bin, also hatte so das Gefühl, dass ich das gegenseitig sogar noch potenzieren kann. Und im Speziellen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich beschäftige mich gerade auch viel mit NADH, das ist in Deutschland auch noch sehr unbekannt, was eben ein Enzym ist, was eher auf die Zellkraftwerke, also auf die Mitochondrien im Gehirn geht und auch kognitiv stark leistungsfördernd wirken kann. Und vor allem die zwei in Kombination, also das NADH und die Pinepollen von dir, fand ich eine sehr, sehr starke Kombi, wo ich das Gefühl hatte, dass sich das sogar gerade auf die Gehirnleistung nochmal eben stark potenziert. Und also ja, also ich beschäftige mich selber auch stark spirituell und kenne viele Leute, die auch gerade diese Adaptogene oder es gibt ja mittlerweile viele Wörter auch dafür, Smart Drugs oder wie auch immer, für die ganze Meditationspraxis und so einsetzen. Und ich habe mich letztens mit jemand unterhalten und der hat gesagt, also ich würde sowieso erstmal jedem Politiker LSD ins Glas schicken, also Glas schütten, damit die mal so eine Ganzheitserfahrung machen und mal erleben körperlich und auch so, wie sich's anfühlt, dass da noch mehr gibt. Ich habe jetzt mit LSD keine Erfahrung, aber ich finde es interessant, dass sich gewisse Pflanzen momentan auch den Weg bahnen und dass es offenbar ja zu diesen ganzen kollektiven Themen, die momentan laufen, einfach sehr, sehr passend ist. Und wenn man da einfach wach ist, finde ich, dann begegnet einem genau das, was für einen jetzt irgendwie im Moment passend ist, über Resonanz. Also das stelle ich ganz stark fest im Moment.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, was du da anschlägst. Ne? Der Tim Ferriss, das ist ja auch so ein Hacker. Und der, also ich weiß nicht, der sagt dir was, ne? 4-Stunden-Woche.
Aber ich werde gleich gucken. Nee, kenne ich nicht.
Also Tim Ferriss ist so ein bisschen der hat vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so ein Kultbuch geschrieben, die 4-Stunden-Woche. Und dann hat er noch der 4-Stunden-Körper geschrieben und dann der 4-Stunden-Chef und also der 4-Stunden-Koch. Und der hat auch einen Podcast, The 4-Hour-Workweek oder so. Und das ist so ein Typ, der hat auch tausende von Followern und weiß nicht, also der ist so ein richtiger, so ein Influencer, sag ich mal. Und der hat eben auch dieses Lifestyle-Design, also der sagt dann auch, du bist ja jetzt nicht reich, weil du Millionen hast, aber den ganzen Tag arbeitest. Aber du bist reich, wenn du viel Zeit hast und so viel Geld, dass du den Lifestyle finanzieren kannst, den du halt haben willst, ne? Und der versucht halt immer den Hack zu finden, also immer den besten Weg sozusagen. Und der hat, interessanterweise, hat der auch Kiefern Poyen erwähnt in seinem 4-Stunden-Kochbuch. Da gibt es irgendwie so ein Video, wo er irgendwie meint, dass seit er immer Kiefernpollen immer verwendet, kommt immer der Hund und will mit ihm rammeln, weil er irgendwie Testosteron schnuppert oder so.
Alles
Aber
klar.
was ich sagen wollte, ist, dass der in letzter Zeit immer viel über psychedelische Drogen sich Podcasts macht. Und das hat mich am Anfang immer gewundert, weil ich dachte, mein Gott, so jemand, der so exponiert ist, also der so viele Follower hat und der so in der Öffentlichkeit steht, dass der sich sozusagen öffentlich bekennt zu Psilocybin, MDMA und diese ganzen Sachen. Und der hat auch einige Millionen investiert in die Johns Hopkins Universität. Da gibt es nämlich jetzt das erste Psychedelic Research Institute der Welt, wo die sozusagen mit Fördergeldern von der US-Regierung sogar jetzt erforschen, inwiefern, also LSD ist nicht so geeignet, weil das so schwer zu kontrollieren ist. Was die mehr erforschen, ist Psilocybin. Und Psilocybin und MDMA bei posttraumatischer Belastungsstörung und Psilocybin eben bei Krebspatienten im Endstadium. Und da gibt es so eine ganze Reihe von Untersuchungen, die die machen und eben auch sozusagen mit dem Segen der Food and Drug Administration. Und das fand ich auch spannend. Da gibt es diesen Michael Pollan geschrieben. Der hat auch so ein Buch geschrieben, Open Your Mind heißt das, glaube ich. Und der hat jetzt vor kurzem auch ein Buch veröffentlicht, wie hieß denn das? Ja, Open Your Mind, glaube ich, wo er quasi die Geschichte der psychedelischen Drogen erzählt und er beschreibt LSD als die Atombombe der Psyche. Also er beschreibt die Entdeckung des LSD ist vergleichbar mit der Entdeckung der Atomkraft. Und das ist auch zeitlich es war beides irgendwie in den 40er Jahren, ne? Und ich finde den Vergleich auch treffend. Und dann beschreibt er quasi, wie das aus dem Ruder gelaufen ist damals mit Timothy Leary und wie das dann sozusagen kriminalisiert wurde und wie sozusagen auch ganz lange das so ein Tabuthema war. Also den Menschen wurde ja auch regelrecht Angst gemacht. Sozusagen, wenn das, also das ist sozusagen, wenn du das irgendwie Marihuana und LSD und das ist alles total schlimm und schrecklich und da wirst, also das zerstört die Gesellschaft und das geht gar nicht. Und ganz lange war sozusagen jetzt so ein riesen Tabu darüber und jetzt so langsam bricht das erst wieder auf in den letzten 10, 20 Jahren, dass sich so vereinzelt auch einzelne ja, Forscher wieder dran machen, zu forschen und dass jetzt auch Regierungen wieder Geld dafür geben, weil eben der Punkt ist ja, das sagt ja auch der Tim Ferriss, wenn du mal guckst, was für Erfolgsraten Antidepressiva haben, oder sagen wir mal Nicht-Erfolgsraten. Also die Erfolgsraten von Antidepressiva sind nicht wirklich signifikant höher als von Placebos. Wenn du überlegst, wie viel Geld mit Antidepressiva gemacht wird, mit Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, die in placebo-kontrollierten Doppelblindstudien 26% Verbesserung haben, wogegen die Placebos 24% Verbesserung haben, wie viel Geld damit gemacht wird. Und jetzt guckst du dir mal an, wie das jetzt bei Psilocybin und bei, was war das noch? MDMA. Genau, bei MDMA war das, fand ich krass. Die hatten, ich glaube, eine Studie mit 70 Teilnehmern. Und das waren alles Leute, die schon seit über 20 Jahren an posttraumatischer Belastungsstörung leiden. Also so Vietnam-Veteranen und so. Also so Leute, die wirklich richtig krass leiden und die richtig viele Medikamente nehmen. Und die hatten eine dauerhafte Genesung von 70%. Also 70% von diesen 70 Teilnehmern waren dauerhaft von ihren posttraumatischen Belastungsstörungen, Symptomen geheilt, nachdem sie einmal in einer kontrollierten Setting MDMA eingenommen haben.
Ja,
Und wenn du die
also
Zahlen anguckst, dann denkst du dir, Alter, egal welches Arzneimittel so eine Rate hinkriegt, das ist auf jeden Fall wert, es zu untersuchen. Ich sage nicht, dass das von heute auf morgen legal sein soll und dass das ungefährlich ist. Das sage ich alles nicht. Aber sich das mal genauer anzuschauen und da zu forschen, dafür lohnt sich es auf jeden Fall. Und das wird ja auch gerade gemacht.
ja, und wenn du MDMA vielleicht, die das jetzt nicht wissen, also es hat sicherlich einen Grund, warum diese ganzen Ayahuasca-Zeremonien also zumindest auch hier in Deutschland wirklich explodieren. Also Anbieter, die das anbieten und reisen dorthin und wie auch immer. Wo das finde ich immer interessant. Also wenn so Themen hochkommen, was es daneben mit den kollektiven Prozessen zu tun hat. Und man weiß zum Beispiel auch bei Depressionen, die eben auch auf Antidepressiva nicht anschlagen, wird zum Beispiel in den USA momentan ganz viel mit Ketamin gearbeitet und auch geforscht, was bei uns ja fast eigentlich nur noch in der Tiermedizin als Anästhetikum eingesetzt wird. Und da haben die auch eben herausgefunden, dass wenn man so Microdosing macht mit Ketamin, dass also wirklich auch über Hirnscans nachvollziehbar praktisch Areale, die durch Traumata eben vorher beeinflusst waren, sich unglaublich schnell regenerieren. Und da gibt es ganz, ganz spannende Forschungsergebnisse auch dazu. Aber wie du das vorhin auch natürlich schon angesprochen hast, das ist alles nicht, diese Dinge wären eigentlich alle nicht besonders teuer. Ich bin jetzt sogar noch auf einen Arzt gekommen, der hat Pharmakologie auch studiert, lebt auf den Philippinen und der hat geguckt, was sind die also beim MDMA, was sind die Wirkstoffe auch von Ayahuasca und hat praktisch den Aspekt, dass man sich übergeben muss, rausgenommen und hat gesagt, naja, wer das braucht, weil er halt noch den Glaubenssatz hat, dass es wahnsinnig anstrengend sein muss, der kann das machen. Aber sozusagen, wenn es uns rein um den Wirkstoff geht, dann wäre es heutzutage sogar schon möglich, dass man den eben so kontrolliert baut, dass man das in einem geschützten Setting eben auch therapeutisch einsetzen könnte. Und das finde ich schon faszinierend, dass sich diese Stimmen noch immer mehr Gehör verschaffen und dass da was vorwärts geht.
Auf jeden Fall. Also bei Ayahuasca ist es ja dann DMT, wenn ich das richtig verstehe. Und das sind natürlich alles sehr unterschiedliche Substanzen. Also MDMA ist ja ursprünglich auch in der Psychotherapie verwendet worden in den 80er Jahren, bevor es dann in die Techno-Szene kam und dann verboten wurde.
Ne? Ja.
Und das ist eben eine euphoriesteigernde Substanz, wogegen DMT sozusagen einfach eine bewusstseinsverändernde Droge ist, die also ganz anders als MDMA ganz kurz, ganz stark wirkt und auch so radikal ist, also so extreme Erfahrungen verursacht, dass man auch sagt, DMT ist eigentlich von den bekannten Substanzen eigentlich die stärkste oder eine der stärksten. Also vielleicht kommt da dieses, da gibt es noch diesen einen Baum da, dieser, wie heißt der? Es gibt ja noch irgendeinen afrikanischen Baum da, der auch bei Heroinentzug eingesetzt wird. Ich weiß gerade den Namen nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Erfahrung bei DMT, das ist sehr gut dokumentiert bei dem Rick Strassmann, das ist auch eben ein Wissenschaftler, der das in den 90er Jahren auch unter wissenschaftlicher Aufsicht, also mit Geldern von der Food and Drug Administration, der hat den Leuten DMT direkt injiziert. Also eben auch ohne Kotzen und ohne Pflanzen und dies und das, sondern den reinen Stoff.
Das wäre mein Knockout.
Und was die Leute beschreiben, ist so krass. Also die begegnen alle irgendwelchen Wesen. Also die einen sagen, die Außerirdischen kommen jetzt. Und die anderen sagen, ich habe meinen Opa getroffen, der tot ist. Und das wurde im Endeffekt abgebrochen, weil er dann selber gesagt hat, ich weiß nicht mehr, was Realität ist. Aber am Anfang hat er immer gedacht, was die Leute mir da erzählen, das ist eine Wirkung von einer Droge. Ne? Und irgendwann haben die Leute ihm halt alle gesagt, hey Leute, ey, das ist realer als real, was wir hier erleben. Das ist keine Einbildung. Und dann hat er selber angefangen, in Frage zu stellen, was er eigentlich für ein Weltbild hat und so weiter. Und er ist, glaube ich, auch Buddhist und so weiter. Und dann hat er das quasi aus ethischen Bedenken eingestellt, weil er gedacht hat, irgendwie, ich weiß gar nicht, womit ich hier experimentiere. Aber das Witzige finde ich bei diesem Rick Strassmann, also abgesehen davon, dass er ein wirklich sauberer Wissenschaftler ist und das alles super dokumentiert hat, in diesem Buch Das Molekül des Bewusstseins, dass der jetzt als nächstes Buch geschrieben hat, oder beziehungsweise womit er sich dann weiterhin beschäftigt hat, ist, dass wir ja auch DMT natürlich produzieren in der Zirbeldrüse. Und das ist inzwischen auch mehr als nur eine Vermutung, das weiß man inzwischen auch, dass wir DMT selber produzieren können unter gewissen Umständen. Und seine Theorie ist jetzt, dass dieses DMT, wenn wir es selber produzieren, die Basis ist für veränderte Bewusstseinszustände und im Grunde genommen auch der Religion zugrunde liegt, also den prophetischen Erfahrungen. Und das nennt man dann irgendwie Neurotheologie oder so. Ne? Aber der hat auf jeden Fall einen ganz spannenden Weg seitdem hinter sich gebracht und hat ein sehr spannendes Thema, wo man auch sagen kann, okay, wenn ich jemand bin, der sich mit Spiritualität beschäftigt und mit dem Zusammenhang Biologie, Spiritualität, Neurologie, wie das alles eigentlich miteinander zusammenhängt, finde ich das einen der großen Schlüssel, zu sagen, okay, da gibt es eine Verbindung, also mit diesem DMT, und das wird eben in der Zirbeldrüse hergestellt. Und wenn
Und da
jetzt,
sind wir wieder bei deinem Kieferzapfen.
genau, ja, tatsächlich, also
Ja.
wenn die Kiefernpollen tatsächlich irgendwas mit der Zirbeldrüse zu tun hätten oder haben sollten, das weiß ich ja noch nicht, ob es so ist, aber wenn das so ist, dann habe ich den Eindruck, ist es dieses, und das ist ja auch der Schlüssel beim Burnout, weil beim Burnout, klar, ist es super, wenn ich eine Substanz habe, die mein Stresslevel senkt. Natürlich ist es super, wenn ich etwas habe, was meine Energie in Gang bringt. Das ist alles super. Der entscheidende Punkt ist doch aber im Endeffekt, dass es mir gelingt, ein anderer zu sein. Dass ich schaffe, aus diesen sozialen Beziehungen, in denen ich bin, aus diesen leidvollenden, elenden, also es gibt ja immer wieder so Elendserfahrungen, dass man in einer bestimmten Beziehung immer wieder die gleiche Erfahrung macht, die frustriert, oder dass man irgendwie immer wieder über die gleichen Sachen stolpert. Und wenn man es schafft, das anders zu lösen, also da wirklich mal was nachhaltig lernt und ein anderer zu sein für einen Augenblick, also nicht ein anderer zu werden, ne? Das ist ja das, was wir heute immer so gepredigt kriegen. Du musst erfolgreich werden und du musst besser werden und du musst dich selber optimieren und das weiter. Das ist ja totaler Quatsch, das funktioniert ja nicht. Das führt ja immer nur wieder ins Elend. Aber wenn du es schaffst, ein anderer zu sein, ne? Für einen Augenblick, das sagt ja Aristoteles schon in seiner Nikomachischen Ethik, dass der Mensch die ethische Verpflichtung dazu hat, ein anderer zu sein, im Sinne von Improtheater. Also nicht demnächst oder morgen oder so bin ich, dann werde ich mal ein anderer, sondern ich schaffe es jetzt in diesem Augenblick, in dieser Begegnung, ein anderer zu sein. Und das ist meiner Meinung nach die Wirkung von DMT. Also mit anderen Worten, ich kann das Ausschüttung von DMT aus meiner Zirbeldrüse bewirken durch Meditation, durch Improtheater im Alltag. Und du hast vorhin das erwähnt, dass man die Leute nicht mehr in Ashram schicken kann für 2 Monate. Das sehe ich auch so. Klar kann der eine oder andere das machen und vielleicht ist das auch mal eine ganz nette Erfahrung. Aber im Endeffekt geht es ja heute darum, dass wir im Alltag die Spiritualität leben. Und dass ich, wenn ich an der Supermarktkasse stehe, wenn ich mit meiner Bank telefoniere, wenn meine Freundin wieder so ein blödes Gesicht zieht und ich schon merke, jetzt irgendwie läuft hier was komisch, dass ich in dem Moment aufwache und in dem Moment es mir zur Verfügung steht als seelisches Freiraumerlebnis, dass ich jetzt anders reagieren kann als meine Biologie und meine gebahnten neuronalen Wege, die da wie Autobahnen schon gebahnt sind über Jahrzehnte, dass ich
Ja.
jetzt einen anderen Weg gehen kann. Und dabei soll einem ja der Pinienpollen helfen, dass ich eine andere Lebenspraxis in Gang bringen kann und dadurch auch die Grundlage des Burnouts im Prinzip also, dass ich daraus dann eine Herausforderung mache zu einem authentischen Weg zu mir selber und nicht eben in diesem roboterhaften Dasein, zombiehaften Dasein, wo man immer wieder das Gleiche macht und immer wieder in den gleichen Mustern ist und im Endeffekt ja wie so ein Virus sich immer nur reproduziert und reproduziert, aber mit Leben hat das ja mit dann nichts mehr zu tun.
Ja, und apropos, du hast gerade gesagt, wenn deine Freundin ihr langes Gesicht zieht, das kam bis jetzt ja noch nicht so raus, weil wir über Gonaden gesprochen haben, aber natürlich haben auch Frauen Testosteron und würde ich das 100% zu sehen, dass die natürlich auch die Pinienpollen einnehmen können oder hast du da andere Ansichten?
Doch, doch. Also das beste Feedback bekomme ich von 2 Kundengruppen. Also so, dass ich sag mal, also viele Leute nehmen das und sagen, ja, das tut mir irgendwie gut und so. Aber einmal Männer Mitte 50 und Frauen Anfang 40. Das war so bisher so meine Erfahrung. Oder Anfang 40, Anfang 50. Also immer die gerade in den Wechseljahren sind. Bei den Männern sagt man ja auch Andropause, ne? Ich habe da jetzt nicht so viele. Meine Kontrollgruppe ist sozusagen jetzt nicht riesig, aber es war schon bemerkbar, dass immer wieder Menschen, gerade in der Altersgruppe, sich gemeldet haben, Männer und Frauen. Also, dass zum Beispiel einer sagt, ey, ich nehme davon nur einen Tropfen, weil sonst kann ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so eine Latte habe. Ne? Also bei Männern und bei Frauen eben, die dann sagen, ja, ich nehme das und ich fühle mich super und ich spüre das total. Und bei Frauen sage ich auch immer, bei Männern ist ja empfohlen, morgens und abends eine Pipette oder vielleicht auch weniger, wenn das zu stark ist. Und bei Frauen sage ich, nimm es mal nur morgens. Das reicht schon, weil du brauchst davon nicht so viel. Und Frauen bilden auch Testosteron in den Eierstöcken. Und eben, wenn man sich frei macht von dem Vorurteil, dass Testosteron irgendwie was mit Hooligans zu tun hätte und sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was Testosteron eigentlich macht im Körper, dann hat man da auch keine Bedenken. Ne?
Ich habe noch eine Frage zu den Pinepollen und dann hätte ich noch eine Frage zu deinem neuen Produkt, was ich heute entdeckt habe. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, dass es vor allem so ist, also man findet schon Pinepollen, wo auch immer die dann herkommen, vor allem in Powderform, also kann man sie hier auch über so Kräutergeschäfte bestellen, aber mir war zum Beispiel wichtig, dass ich eine Tinktur, wirklich einen flüssigen Extrakt finde und da wart ihr vor allem auch die Einzigen und da gibt es eine Studie aus den USA, glaube ich, war die, dass tatsächlich auch die Alkoholextraktion die wirkungsvollste ist. Also kannst du dazu noch was sagen, warum euers jetzt genau flüssig ist oder warum ich vor allem auch das Gefühl hatte, ich wollte unbedingt was Flüssiges haben und es scheint da tatsächlich auch Untersuchungen zu geben.
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also das eine ist natürlich das Pragmatische, weil ich habe das gesammelt und das, wenn du das sammelst vom Baum, dann ist das feucht. So, jetzt hast du halt die Möglichkeit, will ich das jetzt irgendwie trocknen, dann musst du das auf so ein Backblech ausbreiten erstmal. Das war ja so ganz am Anfang, da musste ich ja erstmal rausfinden, wie macht man das denn hier überhaupt, ne? Ich hatte ja null Anleitung. Und dann hat sich für mich rausgestellt, dass der ganze Prozess, das trocken zu kriegen und das dann zu konservieren, das ist gar nicht so ohne. Vor allen Dingen, wenn du im Zelt wohnst oder in so einer kleinen Wohnung mit einer kleinen Küche. Ich hatte ja nichts, ne? Ich hatte ja jetzt nicht irgendeine Industrie hier. Wenn die das in China machen, wenn du das anguckst oder in Korea, da haben die so riesige Gewächshäuser mit Glas und riesigen Folien. Das ist industriell, weißt du, da können die das machen. Aber das jetzt so im kleinen Rahmen zu machen, das ordentlich zu trocknen und zu konservieren, das ist möglich, aber es ist relativ aufwendig. Was ich viel besser fand, war, ey, ich packe das gleich in Alkohol, weil dann ist es einfach für immer konserviert. Und außerdem, was du eben auch gesagt hast, die Tinktur soll ja sowieso besser sein als das Pulver, ne? Und dann habe ich das beides ausprobiert. Am Anfang habe ich nur das Pulver genommen. Ich habe mir da immer so Shakes gemacht. Und ich dachte, boah, krass, ey, was ist das denn, ey? Ich fühle mich wie Super Saiyajin. Also ich war richtig begeistert davon und dachte so, boah, ist das heftig, ne? So, und dann habe ich eben eine Zeit lang die Tinktur wieder genommen, nur die Tinktur. Und das ist ja auch so, eine Zeit lang spürt man das sehr stark. Dann, wenn ich zum Beispiel nicht trainiere, spüre ich es nicht so stark. Wenn ich dann wieder anfange zu trainieren, spüre ich die Wirkung wieder stark, ne? Und dann dachte ich immer so, eigentlich war das Pulver doch auch ganz gut und so. Und dann habe ich mal als Test einfach wieder das Pulver genommen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie stark die Tinktur ist. Mhm. Ne? Also, dass die Tinktur tatsächlich, also es scheint irgendwie so zu sein, dass der Alkohol bestimmte Stoffe aus den Pollen extrahiert, die der Körper da nicht rauskriegt. Also du nimmst das Pulver ein und es wird wieder ausgeschieden, weil der Alkohol das irgendwie aufschließt, was der Körper nicht kann. Also eben der Extraktionsvorgang. Ne? So stelle ich mir das jetzt naiv vor und so wird das auch beschrieben in diesen Studien, die du da erwähnt hast. Da gibt es ja diesen Harold Buna, heißt der, glaube ich. Das ist so ein bisschen der Pinepollen-Papst in den USA, soweit ich das verstanden habe. Der hat ja auch so ein Buch geschrieben, Pinepollen, Superfood for New Millennium oder so. Das, da finden sich auch die ganzen Quellen. Und das leuchtet mir einerseits ein und zweitens erlebe ich es auch einfach. Und das Dritte, was natürlich hinzukommt, ist, was ist mir lieber? Irgend so eine Tüte da mit irgendeinem Pollenzeug, von ich dann auch noch nicht mal weiß, wo es herkommt. Und dann habe ich das immer dabei oder muss ich das irgendwie mitnehmen und das ist kompliziert, ne? Und so eine Tinktur, die habe ich einfach in meiner Tasche, in meiner Brusttasche, hier in meiner Jacke. Und die habe ich dabei und dann sitze ich irgendwo, bin ich unterwegs, dann knall ich mir da eine Pipette rein und dann habe ich die Wirkung. Und da brauche ich nicht jetzt irgendwie kistenweise irgendwelche Pulver und sonst was mit mir rumschleppen. Einfach weil das konzentrierter ist. Ne? Also das ist auch pragmatisch einfach. Das kann man einfach super mitnehmen und Und die Wirkung ist einfach stärker. Ja.
Ja. Dann aus aktuellem Anlass, ich war heute jetzt nochmal auf deiner Webseite und dann sprang mich an ImmunGuard ab 1.11., glaube ich. Willst du dazu noch was sagen, weil ich das so aus aktuellen, zum aktuellen Weltgeschehen ganz interessant fand?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja angefangen mit Artemisia. Ne? Artemisia wird inzwischen vom Weltgesundheitsorganisation und Robert-Koch-Institut als eine der vielversprechendsten Pflanzen untersucht, was Covid angeht. Wundert mich auch nicht, weil es ja auch bei Malaria und so weiter eingesetzt wird. Zweites Produkt, was ich habe, ist eben Kiefernpollen und dann habe ich eben noch als drittes Produkt die Zistrose. Und die Zistrose ist interessant, weil die ähnlich wie Artemisia wirkt, nur in dem Fall noch besser, also noch spezifischer auf antiviral. Und das war eben so, dass ich das Produkt ja eh schon seit Jahren habe und das ist immer so ein Mitläufer gewesen. Also Artemisia und Pinienpollen haben sich immer sehr gut verkauft. Artemisia verkauft sich im Moment wie irre. Und Zistrose war immer so ein Mitläufer, so das haben so ein paar, es gab immer so ein paar Spezialisten, die das sich bestellt haben, die das irgendwie kannten oder so, ne? Die haben sich das dann bestellt, so bei Borreliose und bei so verschiedenen Viralen, also gerade bei Grippe oder so ist es ja super wirksam, ne? Und dann saß ich eben in San Francisco in so einem Café jetzt im März und war da eigentlich aus ganz anderen Gründen. Und ich habe auch das mit dem Coronavirus, habe alles nicht so ernst genommen, weißt du, ich hatte irgendwie keine Lust, mich damit zu beschäftigen und dachte, ach komm, die spinnen doch alle, jetzt ist wieder irgend so eine Story. Habe ich das damals noch so gedacht, ne? Und dann plötzlich sah ich, dass mein Zistrosenextrakt, der Vorrat, den ich eigentlich fürs Jahr gedacht hatte, dass der jetzt gerade so krass verkauft wird. Also ich habe einfach gesehen, wie sich auf Amazon und überall alle wollen auf einmal Zistrosenextrakt und ich dachte, boah Mann, in 2 Wochen ist mein Jahresvorrat leer. Was mache ich denn jetzt? Und habe dann halt realisiert, dass das gerade jetzt, das war gerade am 15. März, wo das gerade so ein Shift war, wo plötzlich überall Ausnahmezustand verhängt wurde und wo plötzlich alle gemerkt haben, so jetzt ist wirklich was Heftiges im Gange. Und dann habe ich sofort reagiert und mir gedacht, okay, ich muss natürlich jetzt neue Zistrosen sammeln und neues Extrakt herstellen, aber man könnte doch jetzt Zistrosenextrakt plus machen. Also nicht nur Zistrosenextrakt, sondern irgendwie müsste man doch, weil die anderen Produkte habe ich ja auch kombiniert. Bei Artemisia habe ich ja Moringa mit drin und Zistrose mit drin. Bei Pinienpollen habe ich Passiflora mit drin und Pfeffer mit drin. Dann habe ich ja noch Pinienrinde mit Astragalus und Pfeffer und Passiflora. Dachte ich jetzt irgendwie so ein Komp-Präparat, ne? Dann habe ich mich wieder mit meinem Dr. Hemmerich beraten, mit meinem Chef-Druiden, und dann hat er mir eben ein genaues Rezept gegeben für Zistrosenextrakt mit Grüntee, mit Zink, mit Schwarzkümmelöl und Lecithin braucht man noch als Emulgator, damit das Öl sich verbindet mit dem Wasser und dem Alkohol, ne? Und haben jetzt quasi ein Spezialprodukt nur für Covid entwickelt und das ist auch alles durch Studien sehr sorgfältig recherchiert. Also es gibt quasi jetzt nicht die Evidenz, dass ich jetzt sage, das ist das Covid-Medikament, weil das darf ich gar nicht, dann wäre es ja ein Heilmittel. Aber die Studien, die habe ich auch da, die werden auch erwähnt in dem Video, was da dazu da ist und auch auf dem Flyer, den wir jetzt gemacht haben. Also es gibt Studien, die sozusagen nahelegen, dass das funktioniert und das ist sozusagen nicht evident, sondern es ist plausibel, ne? Aber von dem, also was man so sieht, ist da, was da verschrieben wird, dieses, wie heißt dieses Medikament, was sich Trump dann da irgendwie verabreicht hat?
Ah, Remdesivir,
Da
aber
gibt es
das
ja über, da
seit
gibt's,
heute.
das ist ja vollkommen spekulativ, ob das funktioniert
Ja,
oder nicht,
es
ne?
gibt auch heute, also heute war in der Presse, waren einige Artikel, dass das jetzt auch nochmal genauer untersucht wurde und wohl nicht so hält. Und es mit deiner Zistrose wundert mich gar nicht. Es gibt in Deutschland, also ich werde jetzt nicht den Markennamen sagen, aber eine Firma, die stellt Lutschpastillen her. Und die waren übrigens in alternativen Kreisen schon immer sehr bekannt, weil die Zistrose ja, wenn man, also in Form dieser Lutschpastille, legt praktisch auch wie so eine Art Schutzfilm auf die Schleimhaut im Hals und es wird dann sehr schwierig für Viren, sich da irgendwie zu verbreiten und kopieren. Und es war innerhalb kürzester Zeit nicht mehr zu bekommen. Also als dann diese Ausgangsbeschränkungen kamen und alle haben gedacht, das ist jetzt unser Untergang, waren plötzlich diese Lutschpastillen ausverkauft und die Zistrose, also ich finde es eben immer total spannend, auch aus so einer spirituellen Perspektive, wenn sich Pflanzen so ihren Weg bahnen. Und plötzlich hat jeder von Zistrose gesprochen, obwohl ich das schon seit Jahren kenne, jetzt auch über Tees und für diverse Anwendungsfälle, war das auf einmal so, jeder wollte Zistrose. Und es wundert mich gar nicht, dass man dann also versucht hat, auch irgendwie deine Tinktur zu bekommen.
Ja, genau. Und
Ja.
wir haben dann eben gedacht, okay, Zistrose antiviral, was du sagst mit den Schleimhäuten, das ist
Ja.
super. Und dann eben noch zusätzlich Schwarzkümmelöl ist eben auch sehr effektiv in dem Fall und
Ja.
Grünteeextrakt, also kalter Extrakt, weil das eben dann dafür sorgt, dass die Wirkstoffe, also sowohl das Zink, was ja diese Rezeptoren dann besetzt, als auch das Schwarzkümmelöl, als auch das Zistrosextrakt, dass das dann in die Zellmembran überhaupt reinkommt. Also das ist ein sehr gut durchdachtes Produkt. Also das ist nicht mal so eben ausgedacht, machen wir mal irgendwie das oder das, Ne, findet man ja heute auch oft. Dann kommt man in die Apotheke und dann steht da, ja, das neue Immunpräparat. Und dann guckst du drauf, ja, da ist jetzt Vitamin C drin und deswegen dürfen sie da auch draufschreiben für das Immunsystem. Haben sie ganz toll ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, aber im Endeffekt ist es nichts Neues, ne? Und das Produkt ist eben wirklich speziell auf Covid abgestimmt. Und das wird natürlich jetzt auch nicht als Allheilmittel irgendwie und als Alleinmedizin, jetzt würde ich das auch niemandem empfehlen, ne? Ich würde den Leuten auch sagen, guck, pass auf, dass du jetzt dich nicht unnötig aussetzt. Guck zu, dass du vielleicht mal fastest, ne? Ausreichend Bewegung und so weiter. Also alles, was man einem sonst noch so raten kann. Und dann ist das eben eine zusätzliche Hilfe. Also ein
Ja.
zusätzlicher Faktor sozusagen. Ja.
Ab 1.11., glaube ich, dann kann man's
Genau.
bestellen, ja.
Genau, das wird jetzt gerade abgefüllt und am 1.11. wird es dann versendet und ich bin sehr gespannt, wie das ankommt. Ich habe ja die Prototypen jetzt schon hier und selber jetzt haben wir die ja gerade erst hergestellt, die Prototypen, weil wir mussten dann noch Maschinen besorgen, um das richtig mixen zu können und das war alles gar nicht so ohne. Also die Produktion war aufwendiger als alles, was ich bisher kannte. Und ich habe das jetzt selber eine Zeit lang genommen und ich finde, es schmeckt einfach super. Und ja, wie gesagt, die Zistrose, wenn ich hier wandern gehe und durch diese Zistrosenwiesen laufe und dieser Geruch mir in die Nase steigt, also das ist einfach herrlich. Also ja, weil du sagtest mit der Pflanze, ne, dieses
Ja.
Pflanzenwesen. Ich habe mich ja länger jetzt schon mit der Pflanze
Ja.
beschäftigt und als ich als allererstes mit der Zistrose angefangen habe, da wusste ich ja, okay, die benutzen das irgendwie gegen Erkältung oder so, ne? Und dann habe ich selber hier geguckt, wo sind die besten Orte, wo wachsen die Pflanzen, weil du kannst ja auch gucken, wo kriegen die mehr Sonne, wo kriegen die mehr Wasser, wo ist der Boden, wo sind die Blätter jetzt aromatischer und so weiter. Und dann habe ich halt stundenlang da diese Blätter gepickt von den. Also ich habe mir die Äste abgeschnitten und dann nach Hause genommen und dann zu Hause die Pflanzen, die ganz kleinen Blätter abgepickt und so, weil für die Tinktur nehme ich ja nur dann die Blattspitzen quasi. Oder eben nur dieses harzige Blattwerk und die ganzen Stängel und alles kommt raus. Und dann irgendwann, so nach ein paar Stunden Schneiden, hatte ich das Gefühl, ich bin irgendwie Siegfried, dieser Drachentöter, ne? Der hat ja diese Drachenhaut. Ja, wirklich, ich hatte das Gefühl, ich bin in so einer Haut drin, ne? Also das war vielleicht auch selbst suggeriert oder so von dem, was man sich dann vorstellt und so, ne? Aber da hatte ich schon ein starkes Erlebnis. Und dann fand ich witzig, dass ich dann rausgefunden habe, dass bei den Bachblüten, die beschreiben ja bei jeder Pflanze, also auf Englisch heißt die Zistrose Rock Rose, und dann steht da, ja, hat die und jene Wirkung und die Rock Rose ist dafür da, damit du das Selbstvertrauen gewinnst, dass du dein Inneres nach außen kehrst, also dass du deine innere Schönheit zeigst. Und das ist ja auch das, was die Zistrose miteinander kombiniert. Das ist einerseits extrem Immunsystem, also Resistenz, also diese Widerstandskraft. Aber das ist ja auch eine wunderschöne Pflanze. Die riecht einfach super lecker und ich denke immer, man müsste ein Parfüm draus machen eigentlich. Und dass es irgendwie diese Kombination hat von Widerstandskraft und von Schönheit. Das war mir immer schon so aufgefallen, dass sie das bei den Bachblüten dann auch so beschreiben, fand ich irgendwie witzig. Also, ja.
Ja, und da ist es ja leider so, dass man kaum mehr eigentlich wirklich Bachblüten findet, die nach dem Original und hochwertig hergestellt sind. Und aber wenn man dann eben jetzt so auch die Möglichkeit hat, wie dieses Immungard, du hast ja, auch wenn es jetzt sehr stofflich ist, ist ja trotzdem auch dieser energetische Aspekt mit drin. Und so kann man den dann, wie ich das zum Beispiel stark bei den Pein gemerkt habe, auch für sich nutzen. Also wahrscheinlich noch zuverlässiger als über irgendwelche Blütenessenzen, die kaum mehr irgendwie wirklich in guter Qualität zu bekommen sind.
Ja, also ich höre das ja auch oft, dann kommt mir einer mit Homöopathie oder so. Also bei den Produkten, die ich herstelle und verkaufe, das ist wirklich, das ist biochemisch, also da wirkt etwas
Ja, Phytotherapie, ja.
Molekulare-Ebene, genau, Phytotherapie.
Ja.
Und
Ja.
obendrauf hat man sicherlich noch irgendwelche energetischen oder sonst was Aspekte, aber für den, der daran glaubt oder für den das irgendwie eine Realität ist, okay. Ne, ich bin auch eher so ein Typ, der so mehr so auch feinere Antennen hat und so. Und für mich, ich gehe mit sowas auch um. Aber bei Zistrose zum Beispiel, da gibt es einfach Studien, wo einfach mit in einer Kontrollgruppe von 70 Probanden oder 60 Probanden einfach auch Doppelblindstudie, Placebo kontrolliert, wo die einfach festgestellt haben, okay, es hilft tatsächlich. bei Infektionen im oberen Rachenraum. Oder es hilft tatsächlich in vitro, dass es AIDS-Viren das Wachstum hemmt, weil es die Viren da irgendwie einwickelt. Das heißt auch nicht, dass es jetzt AIDS heilt, aber es gibt einfach Wirkungen, die sind einfach so evident, da braucht man an nichts irgendwie glauben oder irgendwie feinstofflich oder sonst was, sondern das ist einfach Biochemie. So.
Wow, wir sind fast eine Stunde rum. Ich hätte jetzt alle Fragen, die mir auf dem Herzen lagen, gestellt. Und wenn es jetzt noch was gibt, wo was du gerne noch sagen möchtest, vielleicht auch deine Webseite oder wie man euch finden kann, dann würde ich dir jetzt nochmal den Raum geben wollen.
Ja, gerne. Also die Webseite adaptonics.com. Vielleicht als Eselsbrücke der Adaptonics. Das bin ich, der Chefdruide. Das war ja auch immer die Marketingstrategie. Am Anfang war ja so ein bisschen dieses, pass auf, wir nutzen quasi die Schwierigkeit als Vorteil. Also es gibt 1000 Gesetze, die es einem fast verunmöglichen, diese Dinge überhaupt auf den Markt zu bringen. Dann machen wir daraus jetzt unsere Marketingstrategie. Wir sind die Gallier und das sind die Römer. Ne? Die EU mit ihren EU-Normen, die hassen, jeder, also keiner mag das. Also alle haben irgendwie... Keiner mag diese Bürokratie und diese ganzen komischen Gesetze, die da ständig kommen und von oben nach unten und völlig undemokratisch und so. Komm, wir sind jetzt das gallische Dorf und das ist jetzt unsere Marketingstrategie. Deswegen war das von Anfang an so ein bisschen wir gegen die Römer. Ne? Mhm. Und was ich vielleicht auch noch sagen kann, ist, ich habe ja das angefangen vor fast 7 Jahren, jetzt 6,5 Jahren und ich entwickle mich natürlich auch weiter. Und ich merke eben auch seit Jahren schon, ja, das ist eine tolle Sache mit den Pflanzen. Ich brauche aber noch was anderes. Also ich will irgendwie noch mehr in eine Richtung gehen von, was kann ich denn selber tun? Ne? Und jetzt habe ich seit 1,5 Jahren bin ich quasi dabei, mein zweites Unternehmen zu gründen. Und also, was ist zu gründen? Es ist im Prinzip schon gegründet, aber ich bin da noch so am Basteln. Ne? Was kommt da jetzt als nächstes? Und das ist die Schule der Angst. Das ist ein Titel, der vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Das geht zurück auf den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, der sich sehr intensiv mit Angst beschäftigt hat. Mhm. Und Angst sozusagen nicht zu sehen als etwas problematisch ist, weil ganz viele Menschen heute ja an Depressionen und an Angsterkrankungen leiden. Also das sind ja irgendwie jeder Zehnte oder so. Oder im Prinzip sind das ja heute alle Menschen. Nur bei jedem Zehnten ist es halt so schlimm, dass er irgendwie Medizin braucht oder ärztliche Beratung braucht oder so weiter. Ne? Also dass das sozusagen, dass er sein Leben nicht mehr führen kann, ohne irgendwie Hilfe zu bekommen. Ne? Und ich habe mir gedacht, okay, da ist irgendwie ein Zeitthema, dass wir alle so unruhig sind und dass wir so, bei dem einen wird das dann eher eine Depression, bei dem anderen wird das eher was, dass er vielleicht immer irgendwie hyperaktiv ist. Und wie kann man jetzt, abgesehen von Adaptogen, was kann man denn noch tun? Was kann man denn noch an Atemübungen machen? Ich bin jetzt seit einem Jahr am Freediving, also Freitauchen, Tauchen ohne Geräte. Also dieses Thema mit der Atmung, wie man sozusagen durch Atemtechniken den eigenen Gesundheitszustand verbessern kann und den Bewusstseinszustand und eben auch durch andere Salutogenese-Techniken, also durch Meditation. Und da gibt es halt auch so viel Müll, ganz ehrlich, was es da alles gibt. Und das, was ich da anbiete jetzt über die Schule der Angst oder wo ich jetzt gerade dran arbeite, also ich probiere jetzt sozusagen die ersten Online-Kurse auf die Beine zu stellen, das ist alles noch so halbfertig. Also wenn man jetzt auf die Webseite geht, dann findet man da ein Seminar angekündigt, was letztes Jahr war. Und also das ist jetzt noch nicht so präsentierbar, dass ich sagen kann, geh auf die Webseite, da kannst du klicken, da kannst du kaufen. Aber das will ich in den nächsten Wochen und Monaten, dass das dahin kommt, dass man eben Online-Kurse buchen kann und auch Live-Seminare, wo man eben freitauchen lernen kann, wo man Atemtechniken lernen kann, wo man Meditationstechniken lernen kann, Salutogenese-Techniken lernen kann, die einem was bringen. Wo
Zistrosen pflücken kann bei dem Kuro.
Ja, das kann man dann auch machen. Also bei dem einen Seminar, was ich geplant hatte, war eben, dass man dann auch eine Wanderung macht, wo man dann seine eigene Biografie wie so eine Wanderung, dass man sein eigenes, dass man durch eine Landschaft wandert und das sozusagen wie eine Metapher betrachtet, dass diese Landschaft ja wie das eigene Leben ist und wie will man jetzt dieses eigene Leben eigentlich so gestalten, dass aus dieser Naturlandschaft eine Kulturlandschaft wird. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit, um das jetzt ausführlich darzustellen, aber
das können wir vielleicht in der Zukunft nochmal machen.
Genau, also es gibt da ganz verschiedene Ansätze, wie man sozusagen vom Lebenslauf zur Biografie, ne? Also ich sage mal, jedes Haustier hat einen Lebenslauf, jeder Wellensittich hat einen Lebenslauf und der ist auch komplett berechenbar. Also der Wellensittich, der wird sich genau so und so und so verhalten und da wird auch keine Variation drin vorkommen. Und bei uns ist es leider so, dass wir halt auch nur einen Lebenslauf haben, sozusagen, wenn wir nichts machen. Und so geht's uns dann auch. Wenn wir allerdings eine Biografie schreiben wollen, das heißt, wenn wir ausbrechen wollen aus den Konventionen, aus den Verträgen, die wir irgendwann mal unterschrieben haben und das gar nicht mitbekommen haben, also was haben wir nicht alles verinnerlicht an Regeln und Gesetzen, denen wir folgen, dass wir gar nicht mehr folgen müssten, was unsere Eltern uns eingeprägt haben, was unsere Erzieher uns eingeprägt haben, was unsere Kultur uns die ganze Zeit einprägt, wo wir vielleicht uns nie gefragt haben, ob wir das eigentlich wirklich wollen. Also wollen wir das eigentlich akzeptieren, dass diese und jene Gesetze des Verhaltens mein Leben bestimmen und vielleicht so weit einengen, dass ich gar keine Lust mehr habe zu leben? Ne? Oder will ich eben mutig, unkonventionell, ich bin ja vielleicht da selber auch das beste Beispiel mit meiner Firma, dass man sagt, okay, ich setze mich über Konventionen hinweg und über das, wie man es halt immer macht und bin mutig und gehe aufs Ganze und habe Skin in the Game und gehe einfach einen eigenen Weg, der auch authentisch ist und der auch Spaß macht. Das ist ja das Wichtigste, dass das Leben einfach Freude macht, dass man nicht nur überlebt, sondern dass man eben an was dran ist.
Ja, spannend. Also ich kann nur sagen, ich folge ja auch so, wenn ich jemanden frage, also der Herzkraft-Blog ist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig groß und es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Interviews und ich folge immer stark meinem Gefühl, wenn ich so das Gefühl habe, da ist irgendwie eine Resonanz und ich will da ein Interview machen, dann frage ich und ich bin immer wieder total begeistert, was dann plötzlich in dem Gespräch passiert und wo man irgendwie landet und bin jetzt echt sehr dankbar berührt, das war eine super schöne Stunde. Und finde auch, dass man an der Stelle mal, dass ich da vielleicht auch stellvertretend für viele Danke sagen kann für das, was du da gemacht hast und dass du das so durchgezogen hast und glaub, dass das Mittel sind, die wirklich sehr vielen Menschen weiterhelfen können und die auch einen sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten. Und würde mich jetzt an der Stelle einfach bei dir bedanken wollen, auch für deine Zeit.
Ja, danke dir auch. Das höre ich gerne. Ja.
Der Herzkraft-Podcast ist eine Produktion von Heilpraktiker und Potenzialentfalter Sascha Hill. Weitere Informationen findest du auf www.herz-kraft.net. Bis zum nächsten Mal.